Der Sonntag nach Ostern ist ein besonderer Sonntag, auch für die Jünger gewesen. Sicherlich sind da solche Geschichten gewesen oder in der Woche dazwischen. Die Emmaus-Jünger, Petrus beim Fischen wieder zurück. Jesus musste der Reihe nach seine Jünger wieder zusammensammeln, 40 Tage lang. Das ist schon eine Menge Zeit. Und dieser Sonntag ist eben mittendrin in dieser ganzen Zeit nach der Auferstehung. Vieles ist darin geschehen, vieles Besondere, vieles Notwendige, Wichtige. Die Frage nach Thomas, ich glaube an gar nichts mehr, sei denn er kommt nochmal und begegnet mir. All diese Geschichten, die die Evangelien berichten. Und sicherlich eine Zeit, wo die Christenheit nachdenkt, wer ist denn Jesus überhaupt jetzt, nachdem er auferstanden ist? Und das ist sicherlich auch eine Zeit, wo man neu nachdenken muss. Wer ist denn Jesus? Und am Ende steht dann vielleicht so ein Vers, wie Paulus ihn schreibt an eine seiner Gemeinden. Nun aber kenne ich Christus nicht mehr dem Fleische nach. Er ist für mich zwar der Mann aus Nazareth. Ich weiß, er kommt aus Nazareth, hat Tischler gelernt oder Zimmerer oder was auch immer. Aber jetzt ist er für mich nicht mehr nur der Mann mit dem Holz, der Lehre bei seinem Vater in Nazareth, sondern er ist derjenige, der am Holz gestorben ist und auch verstanden ist. Ich kenne ihn nun nicht mehr dem Fleische nach, aber wer ist er denn? Was heißt das denn, dass Jesus auferstanden ist? Was heißt das denn? Er hat den Tod besiegt, der Tod konnte ihn nicht halten. Was heißt das denn für mich, für mein Leben? Wir müssen doch trotzdem noch sterben. Judas ist doch gestorben. Was heißt das jetzt, dass wir Jesus kennen und dass er für uns seinen Tod, sein Leben gegeben hat und den Tod erlitten hat? Das ist sicherlich in dieser Zeit, in dieser 40 Tage Zeit bis Himmelfahrt und 50 Tage dann bis Pfingsten eine ganz besondere Situation, wo die Christenheit erst einmal sich hat sortieren müssen. Und die Briefe, die dann geschrieben wurden in den Jahren danach, reflektieren das, wer dann wohl Jesus ist. Und der Kolosserbrief, das heißt der Predigttext für heute, nimmt das so ein wenig auf, reflektiert das. Paulus muss das auch für sich reflektieren, gerade weil er ja während dieser Zeit in Jerusalem gewesen ist und er war einer der Scharfmacher, die dafür gesorgt haben, dass alle, die schon an Jesus glauben, jetzt gefangen genommen werden und gesteinigt werden, hingerichtet werden, in Kerker geworfen sind und werden. Und dann geht er in Richtung Damaskus und sorgt dafür oder soll dafür sorgen, dass das da auch so passiert. Also schon auch eine Zeit, die nicht ganz einfach ist. Der Predigttext. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Denn in ihm lebt er in seiner ganzen Fülle. Deshalb lebt Gott auch in euch, wenn ihr mit Christus verbunden seid. Das ist schon so eine ganz wichtige Aussage, ein paar Worte, die deutlich machen, wer Jesus für uns als Christen ist. Nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Das ist schon eine steile Aussage, zumal es ja eine ganze Reihe von Religionen und Mythen und was weiß ich was auch im Römischen Reich gegeben hat. Unterschiedlichster Art. Wie viele Götter gab es da in Griechenland, in Rom, aber dann auch in den Völkern, die Rom erst der Reihe nach kennengelernt hat, Babylonien, Assyrien, wie sie alle heißen. Jesus ist doch nicht der Einzige, er ist doch vielleicht einer von vielen. Und viele Wege führen nach Rom, viele Wege führen hierhin und dorthin in irgendeine Religion hinein. Reicht das nicht aus, dass man sagt, na ja, nun ist noch eine neue Religion gekommen. Und Paulus schreibt so einen Satz, nur in Christus. Das ist doch schon ein starkes Stück. Lässt sich unser Glaube tatsächlich so intolerant und nur so intolerant formulieren, nur in Christus? Muss man da nicht viel weltoffener sein, viel größer sein, viel ist die Herrlichkeit Gottes nicht viel umfassender als nur in Christus? Da muss man sich erstmal mit abfinden, dass die Christenheit jetzt feststellt, derjenige, der den Tod besiegt, der ist derjenige, der das Leben hat. Alles andere ist Religion, da kann man sich hier und da über Meditationsform, Gebetsform, Gebetsworte unterhalten, aber derjenige, der den Tod besiegt, und die Mächte des Todes haben ja an Jesus sich austoben können. Sie haben ihn geschlagen und ihn haben ihn gegeißelt, ihn angespuckt und was sie nicht alles mit ihm gemacht haben. Sie konnten sich wirklich an ihm austoben und haben ihn nicht halten können. Das muss man erst einmal versuchen zu verstehen. Die Christenheit reagiert mit Paulus, er ist der Einzige. Alles andere ist Religion, auch ganz nett. Auch irgendwie meditativ, aber er ist der Einzige. Dass da die Römer ein wenig allergisch drauf reagieren, wenn dann die Christen sagen, Christos Kyrios, Christus ist der Herr. Und sie kommen mit einem Herrschaftsanspruch in das römische Weltreich hinein, Kyrios und Kaiser, das ist ja sprachgeschichtlich dasselbe Wort. Dass da der Kaiser in Rom sich angemacht fühlt, das kann man nachvollziehen. Und dass dann das Römische Reich versucht, die Christen wegzumachen. Wenn sie mit einem anderen Herrn anrücken, dann geht das so nicht. Kann man den christlichen Glauben nicht viel weltoffener formulieren? Jesus ist einer von vielen, sicherlich ein ganz netter Revoluzzer, hat den Frommen mal so richtig gezeigt, wo es hingeht. Könnte man das nicht viel angenehmer einfädeln in die religiöse Welt des Römischen Reiches? Es muss doch nicht so auf Krawall gebürstet sein, auf Konfrontation. Die Christen hatten den Eindruck, nein, das geht nicht. Nach der Auferstehung, nein, das geht so nicht. Er ist nicht nur einer derjenigen, die gesagt haben, das mit der Steuer und das mit dem Tempel muss anders und das mit den Rabbinern muss anders geregelt werden und dies und jenes und hier und da, nein. Nur in Christus. Der Predigtext am ersten Sonntag nach Ostern macht deutlich, dass jetzt ein Herrschaftsanspruch kommt. Es geht nicht nur um eine fromme Bergpredigt, sondern es geht darum, dass Christus auferstanden ist. Und derjenige, der das Leben hat, der den Tod besiegt, dass er der Einzige ist, dass er der Schöpfer selbst ist. Und jetzt beginnt ja auch für die ersten Christen die ganze Frage, ja, wer ist denn Jesus? Ist er jetzt Gott? Oder ist er die eine Hälfte von Gott, ein Halbgott? Ist er Mensch gewesen? Er war doch Mensch. Ist er Gott? Ist er Halbgott? Man muss darüber nachdenken und das dauert für die Christenheit 300 Jahre Streitigkeiten immer wieder. Wer ist denn jetzt Jesus und was ist das dann mit dem Heiligen Geist und wie kann ich das alles verstehen? Das ist nicht einfach. Und die Christen haben sich das nicht ausgesucht, das mit der Trinität verstehen zu müssen. Wer will denn das erklären? Wer will denn das überhaupt verstehen? Und doch offenbart sich Gott so und zeigt sich uns so und macht deutlich, so nur wird es eine runde Sache. Und dann sagt die Christenheit, nur in Christus ist Gott wirklich zu finden. Und Jesus sagt dann auch im Johannesevangelium, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weinstock, ich bin das Leben, ich bin die Tür, ich bin die Ich-Bin-Worte Jesu. Ich bin es, keiner sonst. Der Herrschaftsanspruch Jesu, das ist schon eine Nuss, die man verdauen muss, die man knacken muss, die man kauen muss, die man nicht einfach so runterkriegt. Nur in Christus. Der Text geht weiter. Er ist der Herr über alle Mächte und Gewalten. Durch euren Glauben an Christus habt ihr euer altes, sündiges Leben aufgegeben. Nun seid auch ihr Beschnittene, nicht durch eine äußerliche Beschneidung, wie Menschen sie vornehmen, sondern durch die Beschneidung, wie ihr sie durch Christus erfahren habt. Denn durch die Taufe ist euer altes Leben beendet. Durch sie wurdet ihr mit Christus begraben. Ebenso seid auch ihr mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferstehen ließ. Früher wart ihr gewissermaßen unbeschnitten, denn ihr habt euch von eurer sündigen Natur bestimmen lassen und wart durch eure Schuld von Gott getrennt. In seinen Augen wart ihr tot, aber er hat euch mit Christus lebendig gemacht und alle Schuld vergeben. Gott hat den Schuldschein, der uns mit seinen Forderungen so schwer belastete, für ungültig erklärt. Ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt, als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Nun kenne ich Jesus nicht mehr dem Fleisch nach. Er ist nicht mehr nur der Mann aus Nazareth, sondern er ist der Gesalbte Gottes, er ist der Sohn Gottes, er ist Gott selber. Die Aussagen des Paulus machen deutlich, dass in Christus die Fülle zu finden ist, ganz und gar. Gott selber ist Mensch geworden, auf diese Erde gekommen. Jesus hat alle Mächte des Todes und der Hölle am Kreuz bloßgestellt und entwaffnet. Das sind Aussagen, die sind schon sehr groß, die sind eine Nummer groß. Das ist eine ganze Menge, was Paulus da formuliert und deutlich macht. Und er macht deutlich, im Glauben sind wir mit Jesus verbunden. Das heißt, dieser ganze, das, was Paulus formuliert, diese Größe, die in Jesus deutlich wird, ist im Glauben mit mir persönlich verbunden. Ich habe dazu Zugang. Gott hat Wohnung gemacht in meinem Leben. Durch den Glauben lebt Christus in mir. Paulus hat diese ganzen Worte sortiert in drei Bereiche, oder ich möchte sie auch dann nochmal sortieren in drei Bereiche. Der Glaube an Jesus verbindet uns mit ihm und mit seiner Person, mit seiner Art, mit seinen Zielen, mit seinen Werten, mit seiner Vergebung, mit seiner Auferstehungskraft, mit seiner Vollmacht. Das sind Bereiche, die Paulus hier deutlich macht und uns auf das Herz legt. Drei große Themen. Einmal geht es um Bekehrung und Taufe. Die Verbindung zu Jesus, die wir als Gläubige haben, beginnt ja irgendwo. Beginnt ja irgendwann, muss irgendwann beginnen. Ist nicht nur irgendwo so mitgeliefert, sondern muss ja an einer Stelle festgedockt, angedockt werden in meinem Leben. Da geht es um Bekehrung und Taufe, da wo die Verbindung gegründet wird zu Jesus. Und dann geht es zweitens um die Lebensstilgeschichten, um die Werte, um die Ziele, um die Dinge, wie ich mein Leben gestalte. Das heißt, die Verbindung zu Jesus soll und muss gelebt werden. Christus gewinnt ein Gesicht in meinem Leben. Er wird ausgelebt, wird von mir ausgelebt. Er wird in mir und meinem Lebensstil sichtbar und deutlich. Und dann geht es um die Fragen Seelsorge und Befreiungsdienst, das, was Paulus hier ja auch nennt. Die Auswirkungen der Verbindung zu Jesus. Wenn ich unter seiner Herrschaft stehe, dann ist er der einzige Herr in meinem Leben. Alle Mächten und Gewalten, die ich vielleicht irgendwann mal im Lauf meines Lebens eingeladen habe oder durch Zauberei oder was auch immer in mein Leben hineingekommen sind, verlieren in der Nähe Jesu ihre Macht und ihre Machtansprüche. Drei große Bereiche, die Paulus hier einfach so in diesem Predigttext einfügt und durchgeht. Die Erfahrung der ersten Christen ist, dass in Jesus ein großer Durchbruch geschehen ist. Sie spüren, bei der Verkündung des Namens Jesu ist in der geistlichen Welt etwas geschehen, Zeichen und Wunder passieren, es bewegen sich Dinge, die sich sonst so nie bewegt haben. In Jesus muss etwas passiert sein, das müssen wir erstmal verstehen. Aber Paulus macht deutlich, das beginnt irgendwo. Freut euch nicht, sagt Jesus, darüber, dass ihr Macht habt über Dämonen und Mächte und all diese Dinge. Freut euch nicht über die Macht, sondern dass ihr Kinder Gottes seid, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Das ist das wesentlich Wichtigere. Also müssen wir klären, wie wird man dann Kind Gottes, wie wird man dann Nachfolger Jesu? Und das ist die Frage nach Bekehrung und Taufe. Die grundsätzliche Entscheidung. Bekehrung ist etwas, Bekehrung und Taufe, da wo Christus zu meinem persönlichen Herrn und Heiland wird, das beginnt in meinem Herzen. Das beginnt in meinem Herzen und die Taufe ist so etwas, ist die öffentliche Darstellung meines Glaubens. Ich werde gefragt, glaubst du von ganzem Herzen? Dann mag es wohl sein, dann wird man hier getauft. Taufe ist der öffentliche Bereich. Aber es beginnt ja in meinem Herzen, wo man anfängt, in der Bibel zu lesen und zu sagen, kann das wirklich wahr sein, Auferstehung? Hat Jesus überhaupt gelebt? Ist das historisch nachzuvollziehen? All diese Gedanken, die da dann kommen in meinem Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Da muss ich mich ja als Person auch erst einmal darauf einstellen, dass Jesus dann an mein Leben einen Herrschaftsanspruch hat. Wo ich doch gerne möchte, dass ich selber Herr bin in meinem Leben. Wer möchte schon, dass andere über mich zu bestimmen haben? Ich bin Herr in meinem Hause und Schluss, basta. Wenn Jesus jetzt kommt und sagt, ich bin aber Herr über dich, da muss man doch erst einmal ein Ja dazu finden. Das kann man nicht so nebenbei machen. Das kann doch nicht mein Vater, meine Mutter für mich entscheiden. Das geht nicht. Das ist schon etwas, was mich betrifft. Bekehrung und Taufe ist etwas, was mich betrifft. Das kann niemand anders für mich entscheiden. Oder ich werde immer nur Rebellion ernten. Die Frage ist auch nicht, wie man meine Mutter gefragt hat, du hast doch nichts gegen Jesus, lass dich doch taufen. Es geht nicht darum, dass jemand etwas nichts gegen Jesus hat. Sondern es geht darum, dass ich mein Leben für Jesus habe. Hast du dein ganzes Leben für Jesus? Willst du das wirklich? Da muss man doch ein Ja haben. Und nicht ein Ja dafür, dass man nichts gegen Jesus hat. Wehe uns, wenn wir Bekehrung und Taufe mit Druck verbinden. Für unsere Kinder, für unsere Nachbarn, für wen auch immer. Wir werden nur Rebellion ernten. Denn man muss sich schon auch selber beugen, man muss selber schon auch seine Knie beugen. Das kann niemand anders für mich tun. Und wenn meine Mutter das für mich getan hätte, sie hätte Rebellion geerntet. Aber wenn Jesus seinen Finger in mein Herz hineinlegt und ich anfange, meine Knie zu beugen und dann die Frage nach der Taufe bewege, und dann irgendwann selber zu unserem Pastor gegangen bin und gesagt habe, ich möchte mich taufen lassen. Das ist dann meine Entscheidung. Und das haben meine Eltern danach erfahren. Haben sich gefreut, natürlich. Wehe uns, wenn wir das umdrehen. Dieser Herrschaftsanspruch, das ist nicht von ungefähr. Das ist nicht einfach so nebenbei. Denn es soll ja nachher auch Realität werden und bleiben in meinem Leben, in meinem Lebensstil. Das muss ja eine Grundlage haben, auf denen dann eine Veränderung meines Lebens stattfindet. Sonst läuft man in der Seelsorge permanent den Menschen hinterher. Du darfst das nicht, du musst das machen, du musst hier und dir und da. Du kannst doch nicht als Gemeinde 100.000 Leuten hinterherlaufen, weil das mit der Bekehrung, mit der Taufe von Anfang an nicht richtig gestimmt hat. Was ist es denn, wenn man den Glauben nachliefern will, an einer Stelle, wo er nur zur Hälfte gelaufen ist? Eine Ehe kann man doch auch nicht nur zur Hälfte führen. Eine Beziehung zu den eigenen Kindern kann man doch auch nicht nur zur Hälfte führen. Entweder es ist mein Sohn, es ist meine Tochter oder eben nicht. Wenn man immer nur, naja, vielleicht war es meine Tochter nicht, das ist doch Käse. Mit dem Glauben soll es doch ganz genauso sein. Glaube an Jesus fordert mich total, weil Jesus auch mir sagt, ich bin der einzige Herr in deinem Leben. Das muss man erstmal verdauen. Ich rücke bei dir in deinem Leben die Möbel gerade. Und ich bin nicht nur in deinem Gästezimmer, sondern ich will die Möbel gerade rücken in deinem Wohnstube. Und das muss man doch erstmal zulassen, dass bestimmte Dinge in meinem Leben nicht mehr okay sind. Dass bestimmte Verhaltensmuster nicht mehr in Ordnung sind. Deswegen ist in der Bibel das Zeugnis, dass bei der Taufe dieser arme Mensch ganz und gar unter Wasser gesetzt wird. Es symbolisiert, dass der Täufling ganz und gar unter Wasser kommt, sein ganzes Leben mit Haut und Haaren. Denn Jesus ist ja auch ganz gestorben für dich. Der Täufling symbolisiert, ja, ich will, dass mein altes Leben ganz und gar stirbt. Ich lege es in das Wassergrab hinein, komplett. Da bleibt kein Haar trocken. Das hat ja eine Symbolik. Das muss man ja wollen. Das muss man ja auch erst einmal verstanden haben, was das heißt, wenn jetzt das Wort Gottes mein Leben begradigt, klärt. Du bist bei der Taufe ganz und gar in das Grab hineingelegt worden. Der alte Adam ist ertränket. Mach ihn nicht wieder lebendig. Das muss man erst einmal wahrnehmen und für sich selber annehmen. Und das offen dann zu bekennen, dass alle das mitkriegen, in einem Gottesdienst und dann auch auf der Arbeitsstelle, das ist dann schon ein Weg, den man gehen muss. Das heißt, das ist eine Entscheidung, die man treffen muss. Dass man dann vor den Mitarbeitenden oder den mir Untergebenen oder den Chefs oder was auch immer sagen muss und darf, ich bin jetzt Christ, ich habe mich ganz bewusst entschieden für Christus. Das muss man dann wissen und dann auch tun. Ich muss meine Knie vor Christus beugen. Es werden einmal in der Endzeit sich alle Knie beugen. In der Zeit, wenn Christus Richter ist. Gut, wenn man seine Knie schon gebeugt hat in der Gnadenzeit. Und nicht erst dann, wenn Gericht ist. Es werden sich alle Knie beugen. Gut, wenn du das tust in der Gnadenzeit. Wenn die Gnade Gottes noch auf uns ruht. Wehe uns, wenn wir erst zur Gerichtszeit gebeugt werden. Das müssen wir auch wissen, wenn die Herrschaft Jesu total ist, dann wird er sie auch in total ausüben, dann am Ende der Zeit. Und das müssen wir den Leuten sagen, das müssen wir sagen. Es ist nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen, was wir zu verkünden haben, sondern den Herrschaftsanspruch Jesu. Und das wird er irgendwann durchsetzen. Lege dein Leben zur Zeit der Gnade in Jesu Hand. Warte nicht erst bis zum Gericht. Das wäre fatal. Und wenn wir da nicht den Mund aufkriegen, es den Leuten zu sagen, werden wir schuldig an den Leuten. Wenn wir selber das in unserem Leben nicht hinkriegen, werden wir schuldig an unserer eigenen Biografie. Christus beugt unsere Knie, dafür wird er schon sorgen. Jetzt dürfen wir es in der Gnadenzeit tun. Lasst uns das in der Gnadenzeit wirklich tun. Also, was gehört dazu? Die Bibellese, die persönliche Stille. Wenn ich mich entscheiden muss, will ich mich bekehren, lasse ich mich taufen, dann muss man sich mit diesem Thema beschäftigen, muss man sich zum Taufseminar anmelden, muss man mit Leuten sprechen, sag mal, wie siehst du denn das, kannst du mir das erklären, ich verstehe dies nicht, ich verstehe jenes nicht, ich muss mich dann mit geistlichen Dingen beschäftigen, ganz automatisch. Das immer nur vor sich herzuschieben, das bringt nichts, irgendwann muss man ja die Entscheidung treffen und wenn du keine Entscheidung getroffen hast, hast du trotzdem eine Entscheidung getroffen. Wenn man sich nicht entscheidet, einen Weg zu gehen, dann hat man sich entschieden, stehen zu bleiben. Dann ist man eben diesen Weg nicht gegangen. Auch wenn du dich nicht traust, den Weg mit Jesus zu gehen, hast du ja die Entscheidung getroffen, den Weg mit Jesus eben nicht zu gehen. Du triffst eine Entscheidung, auch wenn du geistlich gesehen stehen bleibst. Also beschäftige dich mit dem Wort Gottes. Frage nach dem, ob das auch für dich richtig ist. Will ich das? Tue ich das? Lebensstil und Werte. Paulus macht ja eine für uns vielleicht unverständliche Brückenschlag in eine Aussage, die wir kaum verstehen, Beschneidung. Beschneidung ist das Zeichen für die Juden, und die Moslems haben das ja übernommen von den Juden. Ich gehöre zum Volk Gottes dazu, ein Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Das ist mit der Taufe sicherlich auch, Kirchenmitgliedschaft natürlich, ein Zeichen der Zugehörigkeit zum Volk Gottes. Für uns heute unverständlich als Christen. Aber verstehen tun wir sicherlich auch, dass es ein äußeres Zeichen geben muss, dass ich zu Jesus dazugehöre. Aber so äußerlich dieses Zeichen ist, so äußerlich kann es manchmal auch bleiben. Was nützt die Beschneidung außen, wenn mein Herz nicht beschnitten ist? Und das versucht Paulus hier den Kolossern deutlich zu machen. Ihr müsst euch am Herzen beschneiden lassen. Und dieses Wort kann man ja fürchterlich missverstehen. In der Kirche werden die Leute am Herzen beschnitten, nicht als ob wir hier Operationen im offenen Herzen durchführen würden. Nein, sicherlich nicht. Aber es macht deutlich, dass die Worte Jesu in mein Herz hineingehören. Also nicht nur äußerlich das Taufwasser an mir abperlen lassen, sondern es muss sozusagen von innen her mich taufen. Beschneidung am Herzen, das heißt, es geht um den Lebensstil, um meine Werte. Nicht nur um eine Frage der Zugehörigkeit, sondern die Werte, die mein Leben prägen und bestimmen. Beschneidung am Herzen, was muss denn da beschnitten werden? Mein Ich muss beschnitten werden. Und das macht Paulus deutlich, und ich möchte noch einen Predigttext lesen, weil in Philipper 2 wird das grundlegend mitgeteilt. Philipper 2. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so untereinander gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wenn Jesus all seine Herrlichkeit im Himmel gelassen hat, um uns zu dienen, und ich sein Nachfolger bin, was hast du dann mit deiner eigenen Herrlichkeit zu schaffen? Wenn Jesus all seine Herrlichkeit im Himmel lässt, was baust du deine Herrlichkeit hier auf Erden auf? Ist das nicht etwas, was diametral entgegengesetzt ist? Wenn Jesus sein eigenes Ich im Himmel lässt und sich beugt vor Petrus und ihm die Füße wäscht, und Petrus ganz strubbelig wird. Ich will nicht, dass du mir die Füße wäschst. Du bist doch nicht mein Sklave. Und Jesus sagt, doch, ich bin dein Diener oder du bist nicht mein Nachfolger. Das müsst ihr lernen. Dann ist doch die Frage, wo lerne ich das Dienen? Wo lerne ich, dass mein Ich abgeschnitten wird? Was musst du immer recht haben? Vielleicht hast du recht, aber du brauchst es nicht. Dienen im Reich Gottes. Such dir den untersten Dienst in der Kirche. Und das ist meistens im Männerklo. Da, wo die Wahrscheinlichkeitsrechnung immer ausprobiert wird. Wahrscheinlich treffe ich. Und wenn der Strahl so langsam hingeht und für eine gewisse Zeit mitten rein und dann wieder zu, da lernt man den untersten Weg. Und da lernt man auch, was haben die Ärzte gesungen? Männer sind Schweine. Es ist manchmal wirklich so. So wie unsere Klos manchmal aussehen, da rechnen wahrscheinlich immer ein paar Mathematiker die Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wahrscheinlich treffe ich es mal wieder. Macht's doch anders, Jungs. Aber an der Stelle lernt man, was es heißt, wenn Jesus sich auf die Knie gebeugt hat und dem Petrus die Füße gewaschen hat, die stinkenden Käsemauken angepackt hat und sie waren dreckig mit dem Staub von Galiläa. Das war nicht schön. Und Petrus ist ganz strubbelig geworden. Und Jesus sagt ihm, du, wenn du das nicht lernst, dass ich dir diene, dann wirst du diesen Weg selber auch nie gehen können, nie gehen wollen. Weil das ist nicht schön, so ein paar stinkende Füße in der Hand zu halten. Jeder sehe nicht auf das Seine, sondern was der andere hingemacht hat. Was für eine Übersetzung. Als ich im neuen Land war, ich habe schon ein paar Mal gesagt, haben sie mich auch erst mal ins Klo geschickt. Das ist deine Aufgabe, das sauber zu machen. Ersten Stock und im zweiten. Ich denke, da steckt eine Menge geistlicher Weisheit dahinter, dass Christus mir erstmal hilft, auf die Knie zu gehen, nicht nur vor ihm, sondern auch vor den Menschen, die er lieb hat. Und wenn es der hinterletzte Bruder oder die hinterletzte Schwester ist. Das ist schwer. Und zu sagen, das mache ich doch nicht. Natürlich mache ich das nicht. Denn ich bin ja, was bin ich? Sowas mache ich doch nicht. Und auf der anderen Seite, wenn du das nicht tust, hast du keinen Anteil an mir, sagt Jesus zum Petrus. Ah. Wenn du das nicht lernst, hast du keinen Anteil an mir. Das ist doch ein geistlicher Vorgang. Das ist etwas, wo tatsächlich Herzensbeschneidung stattfindet. Das tut weh. Allerdings, das tut weh und ist eklig. Muss das sein? Doch ich nicht, Herr.
Es gibt sicher so viele Klos, haben wir nur auch nicht. Aber Paulus macht das hier deutlich, dass das Kirche ist nicht nur Zugehörigkeit, dass ich äußerlich da in diesem Taufbecken gewesen bin und so weiter, sondern es hat innen mit den Werten zu tun, mit den Werten, die Jesus wichtig waren. Du kannst nicht Jesu Nachfolger sein, wenn du nicht gelernt hast, deine Knie zu beugen. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Beschneidung des Herzens, das macht Paulus hier deutlich. Und Paulus formuliert das dann im Philipperbrief sehr schön und sehr deutlich. Der alte Adam ist tot, er ist im Taufbecken ertränkt. Paulus hatte ja mit der Haltung zu kämpfen, dass die Leute sagen, ja, wenn Jesus nun für alle meine Schuld gestorben ist, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch für alle zukünftige Schuld, dann kann ich doch jetzt die Gnade Gottes richtig groß werden lassen und so richtig vor mich hin sündigen. Dann bin ich doch ein tolles Zeugnis. Seht her, was Gott alles vergeben kann. Und dann so richtig. Und Paulus sagt, hört mal zu, wenn Jesus dazu gekommen ist, dass seine Nachfolger erst nun richtig jetzt sündigen, ist irgendwas schiefgelaufen. Du bist doch im Taufwasser ertränkt worden. Du hast doch Beschneidung am Herzen erlebt, oder nicht? Oder ist da in dir nichts passiert? Ist der alte Egoismus nur jetzt durchs Taufwasser gelaufen? Dann bringt's das nicht. Reich Gottes bekommt seine Kraft an dieser Stelle oder eben nicht. Reich Gottes bleibt nur Zugehörigkeit zu irgendeiner frommen Organisation oder es wird eine geistliche Geschichte. Und das ist eine Entscheidung, die man natürlich für sich selber treffen muss. Will ich das überhaupt? Mache ich mir da nicht die Fingerchen schmutzig? Taufwasser ertränken. Was gehört dazu? Manchmal muss man dann solche Fragen an sich ranlassen. Und es beginnt vielleicht mit der Frage, wo meine ich immer recht zu haben? Wo meine ich immer wichtig zu sein? Manchmal ist das hilfreich, dann in einem Hauskreis zu Hause zu sein, wo mir andere das sagen. Wo anderen ich die Erlaubnis gebe, mir mal was zu sagen. Du hör mal zu. Du stehst hier an manchen Stellen immer so mächtig im Wege, an der und der und der und der Stelle. Versuch das doch mal zu beenden. Wenn man solche Fragen stellt, sag mir doch mal, wie wirke ich auf dich? Wie denkst du über mich geistlich gesehen? Das ist schon hilfreich. Das beugt einem manchmal die Knie, wenn dann ein lieber Freund mir dann auch mal sagt, du Freundchen, das tut gut. Es ist hilfreich. Hauskreis hat an solcher Stelle, Gemeinde hat an solcher Stelle einen ganz wichtigen Wert. Das Feedback suchen, das Dienen in der Gemeinde, eine Stelle suchen, wo ich mich und meine Gaben einsetze. Es muss nicht immer das Klo sein, natürlich nicht. Die dritte Auswirkung, interessant, geht in Richtung Seelsorge, geht in Richtung Befreiungsdienst. Wenn Paulus sowohl im Kolosserbrief als auch im Philipperbrief deutlich macht, dass die Auferstehung die Mächte der Finsternis entwaffnet hat, dann sollte das in deinem Leben, auch in deinem Dienst, Realität werden. Also die Frage, Christus ist gekommen für Vergebung. Ich sollte lernen, mir selber zu vergeben. Ich kenne selber viele Situationen, da könnte ich mir bis heute in den Hintern treten, bringt aber nicht viel. Das macht man einmal und dann ist auch gut. Sich selber zu vergeben, ein Sensorium dafür zu haben, wo ich schuldig geworden bin an Menschen. Und sie um Vergebung zu bitten. Tut mir leid, was ich da getan habe, gesagt habe, das sollte man tun. Und das andere sicherlich auch, dass man Menschen in die Vergebung entlässt. Die anderen sind ja auch Sünder und nun sind sie auch noch in der gleichen Gemeinde. Menschen in die Vergebung zu entlassen, ganz bewusst dafür entscheiden, ich trage ihm diese Schuld nicht mehr hinterher. Und auch da kenne ich Situationen, da ärgere ich mich bis heute. Und weiß, wie weh das tut, wenn Menschen an einem schuldig werden, Worte sagen, die zutiefst treffen, dich hinters Licht führen, gute Freunde, was auch immer da passiert ist, in deinem Leben, in meinem Leben. Aber jedes Mal, wenn diese Dinge hochkochen in meinem Herzen, Herr, ich vergebe ihm, ich entlasse ihn in deine Vergebung. Vergib mir, dass ich immer wieder in diesem Meer fische, wo die ganze Sünde begraben liegt. Christus wirft meine und deine Schuld in das weiteste Meer hinein und stellt ein Schild davor auf, Angeln verboten. Vergib mir, Herr, wenn ich wieder mal in diesem Meer geangelt habe, weil das immer noch weh tut. Dann solltest du in die Seelsorge gehen und ganz bewusst dich davon lösen. Ich erlaube es nicht, solchen Dingen meine Emotionen zu zerstören, mir weh zu tun. Ich will mich davon trennen. Das ist eine Entscheidung, die man tun muss. Ich entscheide mich dafür, dass diese Dinge keine Macht mehr haben über mein Denken und über mein Fühlen. Denn Christus, du bist doch mein Herr und nicht mehr seine Schuld von damals. Die hat mir wehgetan und ich fühle sie heute noch. Und diese Rechtsanwältin aus Düsseldorf und was auch immer. Wo die Bitterkeit immer wieder hochkommt. Herr, ich vergebe. Ich entlasse diesen Menschen in deine Vergebung. Ich trenne mich von dem Stolz, von meinem eigenen Ich, dass ich immer wieder verletzt werde. Und da, wo du spürst, dass dieser Zorn oder die Wut immer wieder hochkommen, wo du selber ausrastest, wo du vielleicht tobst in deinem Zuhause und irgendwelche Dinge gegen die Wand schmeißt, welche Schmerzen sind da in dir drin? Wo hast du Menschen noch nicht losgelassen, die dir immer wieder wehtun, weil du dich dran erinnerst? Wenn Christus dein Heiland ist, dann sollte an dieser Stelle deine Seele langsam heil werden. Wenn es nicht der Fall ist, geh in die Seelsorge und geh diese geistlichen Wege. Wenn Paulus sagt, Christus ist der Herr, er hat Macht über alle Mächte des Teufels und auch des Todes, dann sind solche Dinge auch Mächte des Todes. Die machen dich kaputt. Die verbittern dich, die verkrümmen dich und deine Seele. Löse dich davon. Und dann gibt es sicherlich auch das, was Paulus hier auch nennt, den ganzen okkulten Bereich. Und das nennt er hier auch, ganz natürlich. Es gibt Situationen, da hat man vielleicht aus Zeitvertreib oder weil die Eltern dich selber mitgenommen haben oder aus eigenem Interesse, aus Neugier, was auch immer, an irgendwelchen Seancen teilgenommen oder an irgendwelchen spiritistischen Sitzungen oder selber zum Hellseher oder was auch immer geschehen. Und du spürst in deinem Leben, da sind Dinge, upsala, kenne ich gar nicht, woher kommt das? Dann geh in die Seelsorge und wir praktizieren das tatsächlich so, so wie im Kolosserbrief wortwörtlich steht. Wir heften Dinge, es sind ja immer Anrechte, die der Satan hat und nutzt, um dann im okkulten Bereich Geister und Mächte freizusetzen, um dich zu quälen. Wir heften dann diese Dinge an das Kreuz Jesu und lösen im Namen Jesu denjenigen, der kommt, von diesen Dingen. Aber vorher muss jemand das im Gebet genannt haben. Ich löse mich, ich lasse das los. Herr, vergib mir, dass ich dort und dort in diese schwarze magische Geschichte reingeraten bin. Und dann sollte man das so wortwörtlich nennen wie möglich. Und die Erfahrung ist, dass das dann vorbei ist, dass diese Dinge, teilweise ja auch Sachen, wo dann Gesichter in der Nacht nicht, auf irgendeinem Fenster anfangen zu leuchten oder was weiß ich, da gibt es Dinge, Steine anfangen zu fliegen, hatte ich mal ein Ehepaar, wo Dinge einfach angefangen haben zu schweben. Es gibt Dinge, wo man, das darf nicht sein, in der Nähe Jesu sind solche Sachen nicht drin. Deswegen löse dich von den Anrechten, die du irgendwann irgendwo verteilt hast. Und hier steht dann im Kolosserbrief, auf diese Weise wurden Mächte und Gewalten entwaffnet und in ihrer Ohnmacht bloßgestellt. Und das kann in der Seelsorge Realität werden. Mach das doch. Wenn du merkst, in deinem Leben sind da solche Sachen, dann geh doch in die Seelsorge und nenn das und lass dich freisetzen. Warum denn nicht? Und da, wo jemand zu dir kommt, das ist ja nicht immer an einen Pastor gebunden, sondern es ist eigentlich Priesterschaft aller Gläubigen. Das heißt, diese Vollmacht haben alle Christen, die mit Christus im Glauben verbunden sind. Dann geh zu einem Menschen deines Vertrauens und praktiziert diesen Weg so oder so ähnlich. Warum sollte die Herrschaft Jesu nicht fruchtbar werden für dein Leben? Es ist mehr als nur eine Zugehörigkeit zu einer religiösen Vereinigung, die einmal im Jahr einen Haushalt abstimmt, mit links oder rechts hochheben. Geistliche Gemeinde ist was anderes, ist mehr. Lass doch die Herrschaft Christi fruchtbar werden in deinem Leben. Lasst uns miteinander beten.